Herzlich willkommen zum Pflegedialog-Podcast. Was bedeutet das neue Gesetz zur Befugniserweiterung und Entbürokratisierung in der Pflege konkret für deinen Alltag? In dieser Sonderfolge sprechen Holger und ich über die neuen Aufgaben, die Pflegekräfte übernehmen sollen, über weniger Bürokratie und über offene Fragen, die das Gesetz bislang unbeantwortet lässt. Du erfährst, welche Chancen darin liegen und wo wir die größten Risiken sehen. Genau darum geht es jetzt. Also lehn dich bequem zurück und viel Spaß bei der Sonderfolge des Pflegedialog-Podcasts.
Willkommen beim Pflegedialog-Podcast, deinem neuen Begleiter für alle, die die Pflegebranche hautnah erleben und mitgestalten möchten. Deine Gastgeber Holger Ohm, Lehrer für Pflegeberufe und Pflegeexperte, und Christian Karl, Inhaber einer Consulting-Agentur, nehmen dich mit auf eine Reise durch die komplexe und sich ständig verändernde Welt der Pflege. Ob du selbst in der Pflege arbeitest, einen Angehörigen betreust oder einfach nur an den aktuellen Entwicklungen dieser wichtigen Branche interessiert bist, hier bist du richtig. Nun geht's los mit der Folge. Viel Spaß dabei.
Hallo Holger.
Hallo Christian, hallo liebe Zuhörer, Zuschauer.
So, wir gehen heute mal außerhalb unserer reinen Sendezeit freitags 9 Uhr auf Sendung, denn wir haben eine Zusatz-Sonderfolge geplant und setzen die jetzt um, weil Holger heute einen Nachrichtenbeitrag gelesen hat und sich dann direkt dran gesetzt hat und sich damit beschäftigt hat, weil gestern ist ein Gesetz verabschiedet worden, also gestern, was einen erheblichen Einfluss auf die Zukunft der Pflege tatsächlich haben wird.
Ja, da hast du recht. Und da bin ich wirklich mal gespannt. Ich habe verschiedene Seiten mir angeschaut, Pro und Contra, und habe auch meine eigene Meinung mir gebildet. Aber das ist für mich der Hammer schlechthin.
Okay, jetzt wollen wir natürlich die Hörer nicht extrem lange auf die Folter spannen, was der Hammer ist. Schieß mal los, was ist denn gestern in Berlin abgegangen?
Ja, das neue, ja, es hieß ja mal Pflegekompetenzgesetz. Es ist erweitert worden und Entbürokratisierung. Und dann habe ich denn das mal, diese ganzen 180 Seiten dieses Entwurfes, der im Bundestag heute in zweiter und dritter Lesung beschlossen wurde, durchgelesen. Erstmal, der letzte Satz war der Hammer. Dieses Gesetz benötigt keine Zustimmung des Deutschen Bundesrates. Nummer eins.
Okay.
Also das scheint nicht nötig zu sein. Und dann kommen die anderen Hammer. Man verkauft, glaube ich, das ist meine persönliche Meinung, uns Pflegekräfte für dumm. Natürlich wollen wir auch gern anspruchsvolle Tätigkeiten machen, ist das eine. Aber das andere ist, dass man das für mich gemacht hat, weil wir auch einen Ärztemangel haben. Weil jetzt sollen die Pflegekräfte, wir hatten das ja schon mal in einem anderen Podcast angesprochen, Kompetenzen übernehmen. Ich darf das mal zitieren. Eigenverantwortliche Heilkundeausübung nach ärztlicher Erstdiagnose dürfen in Zukunft Pflegefachkräfte Leistungen erbringen, die bisher Ärzten vorbehalten waren. Welche sollen noch festgelegt werden von einem Ausschuss, einem Selbstverwaltungsausschuss? Das Zweite ist, es sollen andere Leistungen definiert werden, die auch ohne ärztliche Diagnose von Fachkräften direkt erbracht werden dürfen. Dann hat man gesagt, die Fristen sollen verkürzt werden, welche Leistungen die Pflege erbringen soll. Die sollen neu definiert werden und die Fristen, die dafür bisher für diesen Selbstverwaltungsausschuss festgelegt waren, sind erheblich verkürzt worden. Leider weiß ich noch nicht, wie kurz. Dann kommt eine neue Aufgabenbeschreibung für Pflegefachkräfte, die sogenannte Scope of Practice wird so genannt. Das ist also auch schon mal ganz interessant. Dann soll die Pflege Präventionsberatung machen, in allen Tätigkeiten, in allen Bereichen, wo die Pflege arbeitet. Die Frage der Finanzierung, was man dafür kriegt, wird kein Wort drüber verloren. Dann soll die Zusammenarbeit der Pflegekassen mit den Kommunen verbessert werden. Sie sollen mehr Mitwirkung bei der Gestaltung der pflegerischen Versorgung vor Ort, Zitat Ende, bekommen. Erwartet man, das ist jetzt so meine Frage, die ich mir gestellt habe, dass die Kommunen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen haben, die das können, wenn sie das machen sollen, scheinen die da in Berlin von auszugehen. Also meine Vermutung ist, dass es die nicht dort gibt. Das sind Verwaltungsangestellte, das sind Beamte in bestimmten Dezernaten oder Bereichen, aber dass die da für die pflegerische Versorgung vor Ort, wie die gestaltet wird, mitreden sollen. Sorry, da bin ich raus, um das zu akzeptieren. Ne? Wenn das nicht genauer definiert wird und dass die dann Stellen schaffen, und da kompetente Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen einstellen. So langsam kommen wir auf den Kern, wo ich auch erst nach 180 Seiten draufgekommen bin. Der zweite Teil betrifft den sogenannten Bürokratieabbau. Erstmal sollen die Pflegedokumentationen auf das notwendige Maß begrenzt werden. Ich war der Meinung, das hatten wir schon nach den gesetzlichen Vorgaben mit der SIS geschafft. Dann die medizinische Prüfung, also die vom medizinischen Dienst der Pflegeeinrichtung, soll jetzt, damit die Einrichtungen sich vorbereiten können, viel eher angekündigt werden. Also nicht erst einen Tag vorher, sondern 1 bis 2 Wochen. Da kann man sich seinen Teil bei denken, was das bewirken würde. So, dann auch im ambulanten Bereich soll es bei guten Qualitätsergebnissen so weit kommen, dass wir im stationären Langzeitbereich auch der medizinische Dienst nur alle 2 Jahre kommt. So, der Grad 4 und 5 in der ambulanten Pflege wurde bisher vierteljährlich aufgefordert, dass die einen Beratungsbesuch bei einem Pflegedienst bestellen, über den sogenannten 37,3er abgerechnet. Ich glaube derzeit 64 Euro. Das wird jetzt auf halbjährlich verlängert, es sei denn, ein Angehöriger wünscht, dass es vierteljährlich gemacht wird. Jetzt kommen wir der Sache schon langsam näher, liebe Zuhörer. Wir können nachher über die einzelnen Punkte ja noch, du hast bestimmt auch Fragen, Christian, reden. Jetzt geht es an die Krankenhäuser speziell dran. In der Entbürokratisierung und Pflegekompetenzgesetzgebung hat man still und heimlich Krankenhausvergütungen eingebaut. Was die da drin zu suchen haben, weiß ich nicht, ist aber Fakt. Und zwar, die Vergütung der Krankenhäuser wird begrenzt auf die reale Kostenentwicklung. Man erhofft sich dadurch, steht da wortwörtlich drin, 1,8 Milliarden Ersparnis im Jahr. Die Verwaltungskosten in den Krankenhäusern dürfen maximal 8% betragen und die Sachkostensteigerung maximal 2%. Bei den Preissteigerungen, die solche Dienstleistungen und Produkte haben in dem Bereich, wer soll das denn bezahlen? Die Differenz ist meine Frage. Also das wird schon lustig. Und nochmal ein Hammer. Wir haben ja einen Krankenhausinnovationsfonds von 200 Millionen Euro im Jahr. Der wird für nächstes Jahr auf 100 Millionen gekürzt. Trara. Letzter Satz. Keine Zustimmung des Bundesrates für dieses Gesetz erforderlich. Ich habe denn noch ein bisschen im Hintergrund recherchiert. Es gab ja Änderungsvorschläge der Parteien, Wünsche von allen möglichen Institutionen, von Pflegekassen, vom BIVA und anderen Interessenvertretungen. Eins steht fest, es wird auf alle Fälle das Thema Demenz dort in diesem Ausschuss geprüft, was die Pflege bei Demenz tun darf, selbstständig entscheidend. In der Wundversorgung wird das ausgeweitet. Jetzt kommt noch ein wichtiges Krankheitsbild hinzu, wo viele Menschen darunter leiden. Diabetes, da habe ich ein bisschen Bauchschmerzen. Blutentnahmen, Venöse hat man noch angesprochen. Und es kommen noch einige andere Punkte dazu. Aber ich möchte nur mal da bei diesen Diagnosen das Beispiel Diabetes geben. Eine normale Pflegefachkraft, die eine gute Kompetenz hat, kann erkennen, der Blutzucker ist so hoch, ich muss mal ein bisschen mehr spritzen oder weniger. Das will ich gar nicht bezweifeln. Aber hier geht's auch um andere Dinge beim Diabetes. Und die Frage ist, wer soll das machen? Ohne eine größere Zusatzqualifikation. Und ich habe keine Stellungnahme von irgendeinem Bildungsträger gefunden dort. Das ist ja auch wichtig. Wenn sowas ist, dann muss man die Leute nachqualifizieren, damit sie auch qualitativ so arbeiten können, dass kein Patient einen Schaden erleidet. Ganz im Gegenteil, ihm soll ja geholfen werden, wenn die Pflege schon ärztliche Aufgaben übernimmt. Und das wird nochmal eine harte Hausnummer, Christian. Du in deiner Funktion kannst das bestimmt beurteilen, was das auch für Bildungsträger bedeutet.
Ja, na klar. Also wir haben das ja in der Podcast-Folge noch überhaupt nicht kundgetan tatsächlich, aber dann machen wir das jetzt.
So schnell?
Das ist alles gut. Ihr wisst ja schon, dass ich habe ja häufiger gesagt, dass ich lange beim Bildungsträger war und ich tatsächlich dieses Jahr auch noch einen Bildungsträger gegründet habe und wir sind jetzt am Markt gegangen, schon den ersten Kurs durchgeführt, planen jetzt das Jahr 2026 und werden unter der Marke Livento quasi als Bildungsträger einfach in der Pflege auch ein paar innovativere Lernansätze verfolgen. Das ist mir ganz wichtig zu betonen. Genau, und jetzt zu deiner Frage. Also ich glaube, dass es wirklich eine Mammutaufgabe für die Pflege ist, erstmal zu schauen. Also erstmal muss man ja wissen, was ist jetzt wirklich on Detail erforderlich? Was müssen für Kompetenzen überhaupt bei den einzelnen Pflegekräften vorliegen? Was bedeutet das aber eben auch für Betreuungskräfte und Pflegehilfskräfte? Also, ne, also es ist super, unsere Gesundheitsministerin, die Frau Waken, hat ja, ich muss das auch zitieren, ja, hat ja gesagt, Pflegekräfte können viel mehr, als sie bislang dürfen. Zu Recht erheben sie die Forderung nach mehr Befugnissen entsprechend ihrer tatsächlichen Kompetenz. So, und hier glaube ich, also ich würde ja jetzt da nicht widersprechen wollen, dass es nicht so ist, dass Pflegekräfte an vielen Stellen sicherlich mehr dürfen sollen, ja. Aber ich würde ja schon widersprechen, indem ich sage, dass viele Befugnisse, die sie jetzt übernehmen sollen, nicht auf alle Pflegekräfte sozusagen Kompetenzen zutreffen. Und das bedeutet für uns als Bildungsträger, dass wir eigentlich sehr, sehr schnell wissen müssen, wo die Reise über dieses Gesetz hinaus eigentlich hingehen soll, damit überhaupt die Pflege die Möglichkeit hat, auch Leute mit vielleicht geringeren Freistellungsmöglichkeiten trotzdem die entsprechenden Rechtmäßigkeiten umzusetzen. Und das finde ich ein bisschen als große Herausforderung für Bildungsträger zum einen, ja, da Curriculas entsprechend zu entwickeln, weil ja gleichzeitig noch andere Curriculas da sind, die man schon hat. Und ja, also ich sehe es tatsächlich, das ist die gleiche Kritik, die ich schon am Pflegekompetenzgesetz hatte. Da könnt ihr einfach in unsere Folge mal reinschauen. Die haben wir, ich glaube, im letzten Jahr, fast vor einem Jahr aufgenommen, als wir genau zu dem Gesetz gesprochen haben. Und da habe ich auch gesagt, das ist super. Also ich finde es wichtig, dass ein Berufsstand auch mehr Ansehen bekommt und mehr Kompetenzen. Das ist überhaupt kein Thema, aber das kann nicht im Eilverfahren passieren. Ja, ich hoffe, dass die Gremien, die jetzt eingerichtet werden, ja, oder Ausschüsse, wie auch immer, dass die berücksichtigen, dass es einfach auch eine Zeit braucht. Wir alle wissen auch, wie die jetzige Pflegefachmann, Pflegefachfrau-Ausbildung qualitativ ist. Ja, und das müssen wir halt alles mitbedenken. Ja, so. Ja, weil es wird derzeitig ja nicht, also es ist noch nicht bekannt, ne, aber es wird ja derzeitig nicht von einer notwendigen Berufserfahrung in bestimmten Bereichen gesprochen, sondern es wird ja nur von dem Ausbildungsabschluss gesprochen. Und das sehe ich eher ein bisschen kritisch, als jetzt überschwängliche Freude zu empfinden, tatsächlich.
Ja. Also ich habe da wirklich Angst, Christian. Ich finde es toll, dass man unserem Berufsstand, dem ich gehöre, mehr Kompetenzen geben will. Es gibt Leute, die haben die auch. Aufgrund langer Jahre Erfahrung zig Zusatzqualifikationen gemacht. Aber das hat Jahre gedauert. Wenn man jetzt sagt, eine Pflegefachkraft darf generell das, dann muss ich ja zum Beispiel schon wieder in der Ausbildung was ändern im Curriculum der Generalistik. Oder ich muss sagen, die muss die und die Zusatzqualifikationen erwerben, ne? Und dann sind die Kosten, jetzt schaue ich mal auf die Arbeitgeber, wieder ein Zeit- und Kostenaufwand, die Leute dafür machen, wo die Wirtschaftlichkeit bei vielen Betrieben wirklich die Grenze erreicht hat, wo es langsam eng wird, der Gürtel.
Also A, das und B kommt ja dann, wenn wir nochmal auf die Kompetenzen schauen, die dann jede Pflegekraft dann einfach auch mehr hat, wird es nicht lange dauern, bis die Pflegekräfte natürlich sagen, okay, ich muss mehr Verantwortung übernehmen, habe dadurch natürlich auch weitere Schulungsbelastung etc. Ja, wir müssen an der Gehaltsschraube etwas tun und das
ist wir alle wieder.
Genau, ne, das wird ja dann wieder umgelegt sozusagen auf die Bewohner logischerweise, weil die Pflegeeinrichtungen müssen ja auch ihre Wirtschaftlichkeit irgendwie im Auge behalten.
Ja, das ist es ja. Wir haben privatisiert unser Gesundheitswesen. Jetzt merkt man, das funktioniert nicht immer. Es ist schon ein harter Kampf, da am Markt erfolgreich zu sein. Jetzt geht man an die Krankenhäuser auch noch dran, geht denen ans Geld, wo man gerade erst gesagt hat, wir zahlen sogar Geld für Patienten, die gar nicht vorhanden sind, für die Bereitstellung deiner Leistung, aber gleichzeitig die Sachkosten reduziert und die Verwaltungskosten. Ich weiß nicht, ob die denken, dass die Krankenhäuser ihre Verwaltungskosten von einem Tag zum anderen so reduzieren können, dass die noch gedeckt werden über die Kosten. Und dann geht alles, was teurer ist, was sie nicht erstattet bekommen bei den Sach- und Verwaltungskosten, vom Gewinn runter. Und das sind ja Unternehmen, ich nenne mal einige, Asklepios, Helios, Rhön und wie sie alle heißen, die Betreiber. Das sind ja Gesellschaften, die gewinnorientiert arbeiten müssen, weil die Aktionäre wollen ja kein Minus machen und nicht jedes Jahr noch Zusatzgeld reinschieben. Das ist in unserem Wirtschaftssystem ja auch normal. Ich finde das ja auch nicht verkehrt. Aber wenn man die dazu zwingt, dann weiß ich nicht, ob die Leistungsqualität, wenn an irgendwelchen anderen Schrauben gespart wird, damit der Aktionär noch seine Dividende kriegt, ob die Qualität denn noch erhalten bleibt, die wir immer noch haben in unserem Gesundheitswesen.
Ja, was ich natürlich, also ich habe mich auch auf dem Podcast ja vorbereitet und habe geschaut und habe mir das halt vom Bundesministerium direkt gezogen. Und ich muss sagen, was ich gut finde, dass sie die DIPA, also die digitale Pflegeanwendung, dass sie da das Antrags- und Prüfverfahren vereinfachen wollen.
Ja.
Ja. Also das ist jetzt auch kein Riesenclou, weil ich glaube, es ist noch nicht ein Antrag fertig bearbeitet worden bei der DIPA. Ich habe mich da ja wegen der pflegenden Angehörigen Plattform letztes Jahr und dieses Jahr schon sehr intensiv damit beschäftigt und tatsächlich gibt es noch keine einzige zugelassene Anwendung. Ja. So, und da ist es natürlich schlau, dass man sagt, okay, dann muss man da halt am Antragsverfahren was verändern. Und was ich wirklich positiv erachte, ich weiß nicht, wie es dann umgesetzt wird, ist, wir hatten in einem Podcast ja auch schon mal über die Doppelbegutachtung gesprochen, ja, vom medizinischen Dienst und der Heimaufsicht. Und das ist ja auch dann nochmal ganz klar angesprochen, dass das möglichst vermieden werden soll. Also Doppelprüfungen sollen, also im Wortlaut, möglich verhindert und Prüfungen zusammengeführt werden.
Genau, dass sie beide gleichzeitig kommen. Das wird aber in vielen Regionen funktioniert das schon.
Ja.
Und zwar aus dem einfachen Grund, weil die von den Kommunen, die Heimaufsichten, nicht immer die Fachkompetenz haben. Und der medizinische Dienst hat die Fachkompetenz. Das heißt, die einen gucken auf die Verwaltungsangelegenheiten, wie das da ist in der Einrichtung, und die anderen gucken auf die fachlichen Aspekte der Pflege und Betreuung. Ne? Und da gehen die schon zusammen. Ich sage mal ein Beispiel. Ich kenne einen von der Heimaufsicht, der war 20 Jahre in der Hundesteuerabteilung. Ganz netter, sympathischer Herr. Der gibt sich auch Mühe, aber er sagt immer, ohne medizinischen Dienst gehe ich in kein Haus rein, weil ich kann das fachlich gar nicht überprüfen. Ich kann die Verwaltungsgeschichten überprüfen, die Anforderungen der rechtlichen Seite von den Kommunen beziehungsweise vom Bund, aber alles andere kann ich nicht. Beim medizinischen Dienst ansagt, ich brauche mal einen von euch, kommt mal mit.
Ja, gut, aber das ist natürlich ein cleverer Move. Das muss man einfach dazu sagen. Ja, also Holger, ich habe tatsächlich noch 2-3 Fragen zu diesem Verfahren und zu diesem Gesetz. Wenn du jetzt zum Beispiel auf diese Selbstverwaltung, dieses Scope of Practice, ja, wenn du da drauf schaust, was denn deine Sicht auf die Dinge, dass sozusagen die Vertretung der Pflegeberufe auf Bundesebene einheitlich geregelt wird?
Da kann ich nur lachen, weil ich weiß, dass in den Bundesländern da ganz unterschiedliche Interessen sind. Da gibt's auch, ich darf das mal ganz wertfrei sagen, Nord-Süd-Gefälle, ne, mit den Wertigkeiten. Und ob das funktioniert, dass das bundesweit einheitlich klappt, habe ich ein bisschen Bauchschmerzen, Christian, als ich das gelesen habe.
Und dann ist da ja drin geregelt, dass die vollstationären Einrichtungen eben gerade bei den Wohnformen Modellvorhaben flexibler sozusagen für ihre Leistungserbringung erproben dürfen.
Ja. Ja, kann ich dir ein Beispiel, was aber schon vor Corona war, erzählen? Das hat eine ganze Kette in Süddeutschland gemacht. Die hat aus allen Altenheimen fast 50 zu einem Stichtag betreutes Wohnen gemacht. Hat man einfach in die Apartments so eine Mini-Küche wie bei einer Studentenbude reingestellt, mit dem Stecker in die Steckdose. Bei den Dementen hat man den Stecker natürlich versteckt, hinterm Schrank, und dann hat man die Wohnform geändert gehabt.
Super.
Und da vermute ich, dass man da vielleicht auch zum Beispiel zwischen betreuten Wohnen und vollstationär, je nachdem wie viel Personal man hat, die Leute mal deklariert als vollstationär oder mal als betreutes Wohnen, sowas. Das wird passieren, behaupte ich, weil ja die PBEM ab 1. Januar ja auch verpflichtend ist, die neue Personalbemessungsgrundlage in den stationären Einrichtungen.
Stationären Bereich, ne? Genau.
Ja. Und wenn sie nicht genug haben, dann deklarieren sie, wenn das funktioniert, was sie dürfen wohl nach diesem Gesetz, dann machen sie einfach mal 10 Zimmer zum betreuten Wohnen, ne? Brauchen sie dafür keine Fachkraft.
Ja, das waren tatsächlich meine Fragen. Die anderen Sachen hattest du ja eingangs schon sehr ausführlich gesagt. Lass uns noch mal ein Fazit als Abschluss irgendwie bringen. Ja, natürlich gibt's auch einige gute Ansätze, ja, wie zum Beispiel der Präventionsgedanke, den will ich da noch mal in den Fokus heben. Es wäre natürlich super, super sinnvoll, wenn unsere medizinischen und pflegerischen Leistungen mehr auf Prävention ausgelegt werden würden, weil es ja logischerweise hinten raus Behandlungskosten reduziert, ja, also das ist sicherlich ein guter Gedanke, wie das jetzt dann noch umgesetzt wird. Wird wahrscheinlich dann auch entsprechend die Ausschüsse quasi festlegen, was dafür auch eine Ausbildung notwendig ist, die da eine Pflegefachkraft auch nachweisen muss, weil es kann ja jetzt nicht jeder sozusagen sich Präventionsexperte nennen. Ja, da muss ich ja schon eine entsprechende Ausbildung machen. Ja, und die dauern ja auch, ne? Also ich habe ja schon einmal den Gesundheitsberater konzipiert quasi, ja, wo sehr, sehr viel Gesundheitsprävention enthalten war oder ist. Und ja, der war 200 Stunden umfangreich, ne? Also bis zu 6 bis 8 Monate bist du in dieser Ausbildung, ja. So, das muss man halt alles mit berücksichtigen. Geht halt nicht von jetzt auf gleich, auf sofort.
Ja. Es sind wirklich gute Ideen da drin, aber Christian, du hast es ja gerade angesprochen. Mal gucken, was in den Ausschüssen passiert. Warum haben die Ausschüsse nicht erst etwas erarbeitet und dass man das genau in das Gesetz mit reingepackt hat? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass alle, die abgestimmt haben, auch genau wissen, was das bedeutet. Die kommen ja nicht aus dem Gesundheitswesen oder die wenigsten. Ne? Da hätte ich gesagt, pass auf, wir ändern das Gesetz und das soll eine Pflegefachkraft dürfen, das, das und das. Ne? Sondern immer auf den Ausschuss verweist. Jetzt haben wir ein Gesetz, wo wir noch gar nicht wissen, was da inhaltlich genau drin ist. Das stört mich dabei, Christian.
Kann ich verstehen. Und dann muss es nicht mal durch den Bundesrat.
Ja.
Ja, Wahnsinn. Okay, ich würde das auch so stehen lassen wollen und wir machen die Folge zu und werden das Thema aber auf jeden Fall nochmal im Podcast aufgreifen. Und sobald wir was aus den Ausschüssen hören, werdet ihr es auf jeden Fall im Podcast hören. Also solltet ihr das nicht sowieso schon getan haben, abonniert uns auf Spotify oder YouTube. Und am Freitag 9 Uhr kommt die reguläre Folge.
Genau. Bleibt gesund, lasst euch nicht verbrämen oder ärgern. Wir müssen schauen, was draus wird. Ich denke, immer positiv. Vielleicht ist da ja doch in den Ausschüssen tolle Leute, die tolle Sachen für uns erarbeiten.
Ja, ich auch. Ciao, ciao.
Vielen Dank, dass ihr heute bei Pflegedialog dabei wart. Es war uns eine Freude, gemeinsam mit euch die aktuellen Herausforderungen und Chancen der Pflegebranche zu beleuchten. Wenn ihr tiefer in die Themen eintauchen möchtet, die wir heute besprochen haben, besucht uns auf Instagram oder TikTok und vernetzt euch mit uns. Werdet ein Teil unserer engagierten Community. Bis zur nächsten Folge. Bleibt neugierig, bleibt informiert und gestaltet die Pflege von morgen mit. Auf Wiederhören.